Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 4. Mai, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Hier ist der erste Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, hallo.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr auch wieder mit von der Partie seid.
Denn wir haben auch heute Morgen wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir fragen uns, bringt Horst Hubesch den HSV zurück in Liga 1?
Wen würde unser Handballexperte Stand jetzt für Olympia nominieren?
Und was denkt der Co-Kapitän der Bayern-Basketballer Wladimir Lucic über das Do-or-Die-Spiel heute Abend in Mailand?
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch, ganz kurz und auf den Punkt gefragt, in 2x40 Sekunden dann beantwortet. Wer soll denn neuer DFB-Präsident werden? Andreas, mach doch mal ein paar Vorschläge.
Ui, das ist ganz schwer zu sagen, denn an der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt, da brennt ja aktuell der Baum. Lothar Matthäus hat ja schon Karl-Heinz Rummenigge als Präsident und Rudi Völler als Vize ins Gespräch gebracht. Philipp Lahm auf Abruf, dann irgendwann die Staffelstabübergabe. Fakt ist, er muss direkt aus dem sportlichen Umfeld kommen und damit sind die drei, die jetzt gerade genannt wurden, von mir schon große Klasse. Ich denke aber, dass Kalle bei den Fans zu sehr Bayern-Schnösel ist. Tante Käthe braucht wahrscheinlich mal eine kurze Pause. Wie wär's zum Beispiel mit Ottmar Hitz? Ein Mann ohne jeden Tadel. Ich denke zum Beispiel auch an DFL-Chef Christian Seifert. Da hat noch Vertrag bis Juni 2022, will dann allerdings aufhören und was Neues machen. Vielleicht der Präsident. Mein Geheimtipp allerdings, Weltmeistertrainerin Silvia Neid, der Frauennationalmannschaft. Die hat ja vor nicht allzu langer Zeit sozusagen als Trainerin abgedankt, hat beim DFB alles gewonnen, kennt alle, hat eine gute Reputation und sie hätte die Frauenquote. Also von daher vielleicht ja das.
Keine schlechte Idee. Eine moralisch integre Person muss es auf jeden Fall sein. Eine Person, die sich noch nie was hat zu Schulden kommen lassen. Eine, die auch nicht vergessen hat, mal eine Rolex aus Katar aus dem Koffer zu nehmen, um sie dem Zoll zu zeigen. Jemand, der seine Steuererklärung vollständig ausgefüllt hat, sollte es sein. Und vor allen Dingen auch rechtzeitig abgegeben hat. Und jemand, den eigentlich keiner wirklich doof findet, der auch relativ bodenständig ist, zumindest so wirkt, aber trotzdem die Gepflogenheiten im Weltfußball gut kennt, großes Ansehen genießt und der natürlich auch verfügbar wäre. Und je länger ich drüber nachdenke, finde ich den Matthäus-Vorschlag Rudi Völler gar nicht so schlecht. Das wäre tatsächlich ein guter Kandidat für diesen Posten. Auf den trifft das nämlich alles zu. Er hört ja bei Bayer Leverkusen in absehbarer Zeit auf und er hat dem deutschen Fußball ja schon mal aus einer Zwangslage geholfen. Damals als Nationaltrainer, Rudi Nationale Reloaded wäre das dann quasi. Ihn zu überzeugen, denke ich, könnte auch gelingen, aber jeder Unterhändler des DFB müsste an Ehefrau Sabrina vorbei und die wird ihren Rudolf sicher nicht nochmal kampflos dem DFB überlassen. Und für den Fall, dass sie es nicht tut, würde ich sagen, nehmen wir Angela Merkel, die hat ab September Zeit und die ist 2014 Weltmeisterin geworden.
Ja, allerdings, ja, und ist eine völlig integere Person und hat ja auch beste Kontakte zum Fußball, ne? Mit Schweini ist sie ja offensichtlich ganz, ganz dicke etc.
Die hat alle Handynummern von den Nationalspielern, glaube ich.
Ja, die war, und die hat sie alle schon halbnackt gesehen. Also von daher, auch. Da kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Was denkt ihr denn? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurem Vorschlag an die 0331 298 5028 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte nur eine Sprachnachricht senden. Beginnt diese Sprachnachricht dann mit Stand jetzt, da wissen wir Bescheid, dass es für uns ist. Sagt uns dann euren Namen und gerne eure Idee, euren Vorschlag oder was auch immer ihr dazu beitragen wollt.
Stand jetzt, Top-Thema.
Der HSV überraschte gestern 3 Spiele vor Saisonende mit einem Trainerwechsel. Vor dem Szenario, erneut den Aufstieg zu verpassen, erklärte Sportchef Jonas Bolt gestern die Trennung von Daniel Thun, weil er festgestellt hatte,
dass die Dynamik in den letzten Tagen deutlich schneller und dramatischer geworden ist und wir große Gefahr laufen, auch von unserem Weg abzukommen. Und von diesem Weg wollen wir nicht abkommen und werden auch nicht abkommen. Deswegen haben wir das als zwingend angesehen, hier eine größere Justierung vorzunehmen.
Thion ist weg, Robesch ist jetzt da. Tja, und was passiert jetzt? Wir haben uns diesen Personalwechsel mal einschätzen lassen von unserem HSV-Experten Steffen Kronwald von 90plus.de. Und Steffen ist vom Zeitpunkt der Trennung dann doch überrascht worden und sagt letztlich dazu:
Sportlich auf jeden Fall zu vertreten. Und ich glaube, angesichts der sportlichen Situation kann man auch argumentieren, dass mit Horst Rubisch als Interimstrainer jetzt nochmal eine Aufholjagd gelingen soll. Andererseits muss ich auch sagen, dass die Trennung insofern ebenfalls überraschend ist, dass sie jetzt nach vermeintlich reiflicher Überlegung gekommen ist, nicht als Schnellschuss nach dem Karlsruhe-Spiel, sondern dass sich die Verantwortlichen wohl intensive Gedanken gemacht haben. Und da bewerte ich die Entlassung weitaus tiefgründiger als dieses offensichtliche HSV-Doing-HSV-Things ist, sondern dass vielmehr eine Entscheidung sein muss, die wesentlich tiefgründiger geht und man Daniel Thion insofern als verbrannt ansieht, dass man ihm nicht einmal mehr die letzten Spiele anvertraut, da das Gefühl da zu sein scheint, dass er die Mannschaft einfach nicht mehr erreicht. Und dementsprechend ist sie, so schade ich sie wirklich finde, da ich ein großer Daniel Thion-Befürworter bin und ihn auch gerne noch die restlichen Spiele Zeit gegeben habe, um da vielleicht nochmal doch irgendeine Trendwende zu starten. Nichtsdestotrotz ist sie sportlich aufgrund dieser desaströsen Rückrunde auf jeden Fall zu vertreten. So schade es für alle HSV-Fans auch sein mag.
Jetzt also Horst Rubesch als Interimslösung bis Saisonende. Steffen, wie beurteilst du denn diese Lösung und wo muss Rubesch aus deiner Sicht jetzt ansetzen?
Bolt machte ja schon in der Pressekonferenz klar, dass das Ziel Aufstieg auf jeden Fall noch besteht und dass das mit Horst Rubesch auch erreicht werden soll. Und ich glaube, dass diese Lösung die naheliegendste ist. Es wäre nicht sinnvoll, auf einen der Co-Trainer als Cheftrainer zu setzen, auch wenn mit Hannes Drewes einer ist, der bereits Erfahrung als Profitrainer hat, sondern Horst Rubesch ist ja einer, der gerade mit jungen Spielern arbeiten kann, der auch dafür bekannt ist, Köpfe frei zu bekommen, und dementsprechend finde ich die Lösung Horst Rubesch sehr interessant und sehr, sehr sinnvoll, wenn man sich schon für einen Trainerwechsel entscheidet. Und ich glaube, er muss jetzt vor allen Dingen an den Basics ansetzen, dass er, wie er auch schon angekündigt hat, Gespräche führen will. Die Köpfe müssen frei werden. Und ich glaube, er muss jetzt nicht irgendwelche fundamentalen Ideen vom Fußball neu interpretieren, sondern vielmehr da ansetzen, wo Daniel Thion schon aufgehört hat vom Spielerischen oder von der spielerischen Idee. Und mit gewissen Basics wieder die Jungs zum Erfolg führen. Und dass er das kann, hat er ja auch schon gerade bei seinen Arbeiten beim DFB gezeigt. Von daher bin ich von der Lösung Horst Rubesch in der aktuellen Situation durchaus positiv gestimmt.
Positive Stimmung ist also da, aber wird letztlich auch der erhoffte Erfolg dann da sein? Gucken wir uns mal in die Glaskugel.
Ich denke schon, dass es Erfolg bringen kann, da die Mannschaft zuletzt extrem verunsichert wirkte und teilweise vielleicht zu verkrampft. Dennoch ist es kein Allheilmittel, dass mit einem Trainerwechsel sofort der Schwung wieder bergauf geht. Die kommenden Aufgaben sind machbar, schwierig, aber machbar, da Nürnberg sehr selbstbewusst zuletzt aufgetreten ist und es für Osnabrück und Braunschweig anschließend noch um den Klassenerhalt geht. Deswegen glaube ich, braucht es vor allen Dingen die bereits eben angesprochenen Basics, um jetzt den Erfolg herbeizuführen. Allerdings ist dieser bei weitem nicht in Stein gemeißelt. Nichtsdestotrotz, wie ich auch eben schon mal angekündigt habe, bin ich der Meinung, dass wenn es im Moment einer schafft, mit leichten Veränderungen und Gesprächen mit den Spielern eine Mannschaft erfolgreicher darstellen lässt, dann glaube ich, ist es in der aktuellen Situation Horst Rubesch, da der ja auch bekanntermaßen einfach bereits viel erlebt hat. Und deswegen finde ich schon, dass seine Worte, die er in der Pressemitteilung geäußert hat, nicht irgendwo herkommen, sondern auch schon gut überlegt sind, um da anzusetzen, um erfolgreich zu werden.
Rubesch ist ja jetzt nur eine Zwischenlösung. Im Sommer muss dann ein neuer Mann her. Ein bisschen überspitzt gefragt, tut sich denn überhaupt noch jemand den HSV freiwillig an? Wie viel von seinem Traditionsglanz hat der HSV denn aus deiner Sicht jetzt verloren?
Ob sich jemand den HSV noch antut, ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, da braucht es schon den einen oder anderen Verrückten, der sich dieser Sache annehmen will. Dennoch glaube ich, dass der HSV insofern einen ja, Traditionsglanz besitzt, wobei natürlich die Tradition vielfältig zu interpretieren ist. Böse Stimmen behaupten ja, dass Tradition sei, wenn man viele Trainer innerhalb mehrerer Jahre verschleißen kann. Aber Spaß beiseite, ich glaube, dass der HSV noch so viel Ausstrahlungskraft besitzt, um den Anschein zu machen, dass hier noch was zu holen ist. Und der Club, der doch deutschlandweit bekannt ist oder auch international bekannt ist, sollte es schon schaffen, geeignete, ja, interessierte Personen an Land ziehen zu können. Und da kommt natürlich auch früher oder später ein Steffen Baumgart in Frage, der für Konstanz steht, der für ja, das Kennen der zweiten Liga steht und der auch erwiesenermaßen HSV-Fan ist. Und ich glaube, so eine Art Identifikationsfigur braucht es jetzt für den HSV, um kurz-, mittel- und langfristig wieder erfolgreich zu sein. Steffen Baumgart hat ja herausragende Arbeiten in Paderborn gezeigt und dementsprechend ist das auf jeden Fall einer, den ich präferieren würde und auch einer, der den Glanz, den der HSV vielleicht so ein bisschen verloren haben könnte, dass der wieder aufpoliert werden könnte.
Steffen Grunwald von 90plus.de zum Trainerwechsel beim HSV und den Chancen des HSV auf den Wiederaufstieg unter Horst Rubesch. Steffen, vielen Dank.
Stand jetzt aktuell.
Die Nominierung des Olympiakaders der deutschen Handballer rückt immer näher. Bundestrainer Alfred Gislason hat in den EM-Quali-Spielen am Wochenende ja schon ein paar Akteure und mögliche Kandidaten vorspielen lassen, steht jetzt vor der Qual der Wahl. Und die Entscheidungsfindung, die ist gar nicht so leicht. Das hat DHB-Sportvorstand Axel Kromer im Interview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, auch nochmal betont und erklärt, was generell so mit Blick auf die Olympiavorbereitung zu bedenken ist.
Prinzipiell ist es klar, dass wir die 17 nominieren werden, die mitgehen werden. Ob wir dann noch zwei, drei weitere Spieler dazu nehmen, das ist wirklich nicht besprochen bisher. Ist durchaus eine denkbare Lösung, ist aber eben auch nach einer langen Saison. Das heißt, wenn wir jemanden dazu nehmen, wo wir sagen, die Chancen auf die Nominierung sind eigentlich gar nicht mehr da, weil wir schon bereits nominiert haben, dann ist es schon gar nicht so einfach, den Leuten auch zu sagen, ihr müsst eure Ruhetage jetzt nochmal reduzieren. Wir müssen wirklich jetzt die Eindrücke von hier verarbeiten. Wir müssen eben ganz, ganz viel Schachbrett spielen, schauen, welche Konstellationen passen, was ist in der Abwehr wichtig. Wir wissen, dass wir mit deutlich weniger Spielen oder mit nur 14 Spielern bei den Spielen direkt sein können. Wir müssen also auch überlegen, wie können wir es taktisch lösen, dass Spezialistenwechsel denkbar sind. Oft wird darüber nachgedacht, ob die Außenpositionen vielleicht nur einfach besetzt werden. Aber das möchte ich keine Spekulationen anschreiben, weil, wie gesagt, das ist noch nicht besprochen.
Aber wir spekulieren mal ganz gerne und wollen dem DHB natürlich in Sachen Olympiakader etwas helfen, auf die Sprünge helfen. Unser Handballexperte Tim Detmar vom Anwurf-Podcast, der hat sich die EM-Quali-Spiele auch unter diesem Aspekt genau angeguckt und sich ein paar Gedanken um mögliche Nominierungen gemacht.
Gesetzt für den 14er-Kader sollten meiner Meinung nach 9 Spieler sein. Zunächst die drei Außen, Marcel Schiller, Timo Kastening und Uwe Gensheimer. Schiller und Kastening vor allem aufgrund ihrer unfassbaren Konstanz in den letzten Monaten. Gensheimer ist der Kapitän, würde momentan jedoch nicht in meiner ersten 7 sein. Dort sehe ich Marcel Schiller vorn. Dazu die Felsen in der Brandung vom THW Kiel, Hendrik Pekeler, Patrick Winczek und Steffen Weinhold, die dem Team in der Abwehr den nötigen Halt geben, aber auch in der Offensive sehr wichtig sind. Im Tor ist Andreas Wolfert die Nummer 1. Ob Bitter oder Heinevetter die Nummer 2 wird, kommt darauf an, wann Bitter wieder komplett fit ist und wie schnell er wieder seine Topform erreichen kann. Philipp Weber wird auf der Mitte als Denker und Lenker der Mannschaft ebenfalls gesetzt sein. Im rechten Rückraum muss neben den bereits genannten Weinhold meiner Meinung nach auch Kai Häfner mit. Er ist einer der Lichtblicke der MTM Elsung und sein Spiel ähnelt dem vom Weinhold, sodass sich die beiden sehr gut ergänzen würden. Die restlichen Plätze werden wohl bis zum Schluss offen bleiben und bei der Entscheidung hängt auch einiges von taktischen Überlegungen ab. So wird zum Beispiel spekuliert, ob wie in der Vergangenheit häufiger geschehen, nur 3 Außen mitfahren. In diesem Fall würden also Tobias Reichmann und Patrick Grötzky in die Röhre schauen. Und Gislason würde dafür einen weiteren Abwehrspezialisten, wie zum Beispiel Finn Lemke, mitnehmen. Außerdem wird es interessant zu sehen sein, welche Rechtshänder im Rückraum noch nominiert werden. Julius Kühn und Sebastian Heimann dürften gute Karten haben. Kühn trotz einer schwächeren Saison im Verein, aber soweit soliden Auftritten unter Gislason und seinen Shooterqualitäten aus dem Rückraum. Heimann bringt viel Potenzial mit. Gislason schwärmte nach dem Bosnien-Spiel von seinen guten Trainingsleistungen. Diese kann er jedoch bisher eher selten in der Nationalmannschaft im Wettkampf auf die Platte bringen. Deswegen werden die beiden Berliner, Paul Drucks und Marian Michalczyk, im Saisonendspurt alles daran setzen, dass sie irgendwie noch auf den Zug aufspringen können. Für die Mitte in Frage kommen zudem Juri Knorr und der Linkshänder Fabian Wiede. Während für Knorr seine guten Leistungen als Anführer eines abstiegsbedrohten Teams sprechen, hat er bisher noch Probleme, in der Nationalmannschaft zu seinem Spiel zu finden. Ähnlich wie bei Heimann konnte man jedoch bereits das vorhandene Potenzial bzw. die vorhandene Qualität erkennen. Bei Olympia dabei zu sein, könnte dem dann 21-Jährigen einen enormen Boost vor seinem Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen geben. Für Fabian Wiede spricht, dass er als Linkshänder auf der Mitte unangenehm für die Abwehrreihen sein kann. Er besitzt eine hohe Spielintelligenz und eine unfassbare Übersicht. Zudem kann er natürlich auch im rechten Rückraum eingesetzt werden. Spannend ist zudem ein möglicher dritter Kaderplatz am Kreis. Hier sehe ich persönlich Johannes Goller einen Tick vor Yannick Kohlbacher, da Goller in den letzten beiden Saisons zum Abwehrchef der SG Flensburg-Handewitt gereift ist und auch in der Offensive sehr effektiv ist. Bei Kohlbacher wird immer mal wieder die fehlende Qualität in der Abwehr bemängelt. Diese letzten Kaderplätze werden den Bundestrainer, wenn alle fit bleiben, aber definitiv viel zum Nachdenken bringen.
So sehe er also aus, der Olympiakader der deutschen Handballer, wenn unser Experte Tim Detmer ihn zusammenstellen dürfte. Tim, vielen Dank dafür. Und wenn ihr mehr von Tim und zum Handball hören wollt, dann kann ich euch Anwurf empfehlen auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir suchen die sportlichen Geburtstagskinder des heutigen Tages und wir beantworten die Frage, was denn heute an einem Tag wie heute, am 4. Mai in der Sportgeschichte passierte. Die Stand jetzt Dreierkette. Los geht's.
Top und Flop.
Top des Tages ist Schachweltmeister Magnus Carlsen, denn der kann es auch virtuell und hat nun im fünften Anlauf seine schwarze Online-Serie überwunden. Ein online ausgetragenes Event der Champions Chess Tour hat er gewonnen. Das New in Chess Classic im Finale gegen den Amerikaner Hikaru Nakamura. Ich bin wirklich sehr, sehr erleichtert, sagte Carlsen hinterher. Ich bin einfach so glücklich, eines dieser Turniere gewonnen zu haben. Es fühlt sich wirklich gut an. Richtig, das war ein sehr, sehr guter Zug und deshalb unser Top des Tages.
Und unser Flop des Tages ist der mittlerweile endgültig ehemalige Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiß. Der NHL-Crack, der bestritt sein letztes Länderspiel 2017 und es werden keine weiteren dazukommen. Das bekräftigte DEB-Sportdirektor Christian Künast den Eishockey-News. Greiß bekommt damit endlich mal die Quittung für seine unsäglichen Aktivitäten auf Social-Media-Portalen. Kürzlich hatte er zum Beispiel zum Tode des rechten US-Radiotalkers Rush Limbaugh, der für seine rassistischen Tiraden und Faktenverdrehung berüchtigt war, kondoliert. Tja, und auch hat er mal den Vergleich von Hillary Clinton mit Adolf Hitler Social-Media-mäßig geliked. Also der Typ ist echt ein Flop. Nicht nur Hitler, sondern Greiß auch. Und sein Rausschmiss ein absoluter Top. Aber Greiß ist ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Und wir sagen auch heute wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag haben. Und wie immer in dieser Rubrik schauen wir auf besonders sportliche Geburtstagskinder.
Zum Beispiel auf Martin Schwalb, der noch Coach der Rhein-Neckar-Löwen, der feiert heute seinen 58. Geburtstag. Aktuell steht er ja mit den Löwen im Final Four der European League. Die Finalrunde wird dann in eigener Halle ausgetragen. Und zuvor hatte Schwalb ja auch schon erfolgreich beim HSV Hamburg gewirkt. Mit denen hat er die Champions League gewonnen, die deutsche Meisterschaft gefeiert. Und auch als Spieler war er sehr erfolgreich gewesen. Mit TuS Essen hat er zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen, war Europapokalsieger, der Pokalsieger und mit der Nationalmannschaft Olympiasilber geholt. Und EM-Dritter gewonnen.
Ja, und noch dazu ist es einfach ein super Typ. Es ist eine lebende Sportlegende, muss man sagen. Ich mag Martin Schwalb sehr, sehr gerne. Immer tolle Begegnungen gehabt. Dem gratulieren wir ganz, ganz herzlich, möchte ich sagen. Ja, und wir bleiben beim Handball und gratulieren Ex-Torwart Jan Holper zum 53. Geburtstag. 14 Jahre stand er bei Flensburg im Kasten und war mit 625 Bundesligaspielen jahrelang Rekordspieler, bis Carsten Lichtlein ihm den Rekord 2019 entriss. Dafür hält Holpert aber noch einen anderen, nämlich den der meisten parierten 7 Meter. 476 waren das insgesamt. Paraden, die Flensburg, eine deutsche Meisterschaft, dreimal den DHB-Pokal und den Europapokal der Pokalsieger sicherte.
Und 38 Jahre alt wird heute Ex-Biathlet Michael Rösch. Seinen größten Karriereerfolg hatte er 2006. Damals gewann er mit der deutschen Staffel Olympia-Gold in Turin. Rösch, der galt als Riesentalent, als quasi legitimer und würdiger Nachfolger von Größen wie Rico Groß und Sven Fischer. Doch er konnte diese Erwartung unter dem Strich leider nie ganz erfüllen. Seine Leistungen verschlechterten sich dann auch in den folgenden Jahren deutlich. Er fiel sogar aus dem Nationalteam raus, beantragte dann die belgische Staatsbürgerschaft und konnte so für Belgien weiter international starten.
Und natürlich noch einmal alles Liebe und alles Gute allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Auch wenn ihr nicht ganz so sportlich seid, das ist gerade mal wurscht. Heute ist euer Tag und ihr lasst euch schön feiern. Alles Gute.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 4. Mai? Das gibt's jetzt.
Im Jahr 1904, da hatten sich ein paar 14- und 15-jährige Jungs regelmäßig am Schalker Markt zum Fußballspielen verabredet und am 4. Mai, da kamen sie auf die Idee, wir gründen einfach einen Verein und nennen ihn Westfalia Schalke, ja. Und der wurde dann später umbenannt, hieß dann Schalke 04 und sorgte dann in Fußball-Deutschland für große Erfolge, aber auch für bittere Stunden für die Anhänger. Dieses Jahr ist wieder so eine bittere Stunde zum 117. Geburtstag. Da steht der Abstieg in die zweite Liga an und er steht auch schon fest. Und damit gibt's ab Sommer dann ein Wiedersehen mit dem Verein, der auf den Tag genau 4 Jahre zuvor gegründet worden war, mit dem ersten FC Nürnberg nämlich. Und beide Clubs verbindet ja sowieso eine der größten Fanfreundschaften im deutschen Fußball. Die können sie dann nächstes Jahr in der zweiten Liga weiter ausleben.
Am 4. Mai 1924, auch da ist was passiert, der französische Staatspräsident Gaston Dumergue
wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung, der französische Staatspräsident, keine Ahnung.
Wurscht. Am 4. Mai 1924, auch da passierte was, der französische Staatspräsident Gaston Dumergue eröffnete am 8. Nein, nicht eröffnete, am 8. die 8. nochmal. 4. Mai 1924, auch da passierte was, der französische Staatspräsident Gaston Dumergue eröffnete die 8. Olympischen Spiele der Neuzeit. Wo? In Paris, französischer Staatspräsident. Spiele, bei denen es im wahrsten Sinne des Wortes heiß wurde, denn in Paris wurden zu dieser Zeit Temperaturen bis zu 45 Grad gemessen, im Schatten wohlgemerkt. Aber es wurden nicht nur Hitzerekorde aufgestellt, sondern auch 7 Leichtathletik-Weltrekorde. Deutschland war als Verursacher des Ersten Weltkrieges die Teilnahme an diesen Spielen übrigens untersagt worden.
Aber an diesem 4. Mai passierte auch etwas sehr, sehr Trauriges. An diesem Tag, da verlor nämlich der Motorsport eine seiner größten Legenden. 1994 war das der dreimalige Weltmeister Ayrton Senna, der knallte beim großen Preis von San Marino in Imola in Führung liegend mit 309 km/h in die Streckenbegrenzungsmauer. Das rechte Vorderrad riss ab und traf Sennas Kopf. Senna erlag später seinen Verletzungen im Krankenhaus.
Stand jetzt aktuell.
Die Basketballer des FC Bayern, die stehen heute Abend vor dem größten Spiel ihrer Vereinsgeschichte. Das große Ziel, gleich bei der erstmaligen Playoff-Teilnahme überhaupt auch ins Final Four der Euroleague einzuziehen, das ist zum Greifen, ne?
2 Siege haben sie gegen Armani Mailand in Folge geholt, nachdem sie schon mit 0-2 in der Serie zurückgelegen hatten. Und beim letzten Spiel in Mailand, das sie dann praktisch gewonnen haben und 2-2 dann rausgeholt haben, da lagen sie schon nach dem zweiten Viertel mit 31 Zählern hinten, war eine Welt. Und die haben das Ding noch gedreht. Also heute Abend steht in Mailand nun das Entscheidende, das 5. Spiel an und das Momentum spricht für die Bayern.
Und Bayerns Co-Kapitän Wladimir Lucic, der spricht im SED-Interview über das Duell heute Abend.
It's a do-or-die-game, a big challenge for everybody. They're much more experienced than we are. a lot of players had already a chance to compete and play games like this on this level. Some of them, of course, to play a Final Four too and to win the EuroLeague. And we will give our best to try to make a big success and go to the Final Four.
Und um das zu schaffen, worauf kommt es da heute Abend in Mailand denn an?
I think we miss some chance in the game one like they did in the game four, and now it's 2-2, it's everything's come to this last one. So I think the team who will be more ready to play physical with more energy at the end will go in the call.
Mit Partizan war Lucic schon einmal in einem Final Four, hatte da als junger Spieler allerdings nur eine Nebenrolle auf der Bank gespielt. Jetzt ist seine Rolle bei Bayern durchaus größer und die Bedeutung eines Halbfinaleinzugs mit Bayern wäre für ihn entsprechend auch viel größer.
I'm super excited. I mean, this can be one of the biggest accomplishments in my career individually. We'll try to focus and try to help the team to make a great success.
Und auch für das deutsche Basketball wäre es Stand jetzt einmalig. Wladimir Lucic von den Basketballern des FC Bayern war das im Interview mit den Kollegen des Sportinformationsdienstes SID.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf deinen Sporttag und das weitere Geschehen. Wir haben da ein paar Tipps für euch.
Ja, es wird auch noch Fußball gespielt heute. Champions League Halbfinal-Rückspiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Das Hinspiel, das hatte City ja in Paris mit 2-1 gewonnen.
In der zweiten Bundesliga wird auch gekickt, der 30. Spieltag, das bedeutet Nachholspiel, denn Holstein Kiel muss ein bisschen was aufholen, der SV Sandhausen auch, deshalb treffen die beiden aufeinander.
Die Kieler haben ja noch berechtigte Hoffnung auf den Sprung in Liga 1, HSV noch vorbeizuziehen, die ja ein paar Spiele mehr haben.
Das wird ein ganz enges Ding.
BBL, 33. Spieltag ist auch, also Alba spielt gegen Ludwigsburg zum Beispiel und die Hamburg Towers, die spielen gegen die BG Göttingen.
Und Tennis wird auch gespielt in Madrid, nämlich die Madrid Open, auch ein hochdotiertes Turnier.
Und irgendwas davon liefert sicherlich morgen dann Gesprächsstoff für den gesamten Tag und dann auch für uns hier bei Stand jetzt.
Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid, denn wir sind ab 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schreibt auch gerne eine Bewertung, gebt uns sehr gerne Sterne und hört vor allem weiter meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr, so lautet unser Motto und dem bleiben wir treu und ihr könnt auch jetzt rund um die Uhr hören, bis wir uns morgen um 7.07 Uhr oder wann ihr mögt, wir sind ja on demand erhältlich, wieder hören mögt. Bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.